Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Außenseiter Zukunftsweise für diejenigen, die hier montags sich öfter einfinden. Ist womöglich auch der Untertitel so langsam klar. Ich schmeiße mit den schönen Zetteln um mich. Wir schauen uns Köpfe an, die ihrer Zeit voraus waren. Visionäre in Wissenschaft, Technik, Philosophie, Kultur und Politik. Und da ich mal annehme, dass die einen oder anderen von Ihnen heute Abend das erste Mal in dieser Reihe sind, nütze ich die Gelegenheit und lasse mal schöne Zettel durchgehen, auf denen steht A, was Sie noch erwartet in diesem Semester und B, was Sie verpasst haben und C, was Sie in den Semestern zuvor schon alles verpasst haben. Diese Reihe läuft nämlich, oh, das ist ja nett, danke schön. Diese Reihe läuft, glaube ich, jetzt in ihrer 16. oder 17. Folge. Dankeschön. Und wenn Sie interessiert, womit wir uns denn früher schon beschäftigt haben, dann können Sie dank der neuen Medien sich das erschließen. Sie finden auf diesen Zetteln vermerkt eine Internetseite, und auf der sind die meisten Vorträge der vorhergehenden Reihen der letzten 8,5 Jahre als Audiodateien gespeichert. Die können Sie sich dort anhören oder runterladen und zu Hause anhören, wie auch immer, auf Ihren MP3-Player. Das sind immerhin mittlerweile über 160 Vorträge. Das ist schon mal was. Und an dieser Stelle vergesse ich nie zu erwähnen, dass das keine andere deutsche Hochschule hat. Das ist doch mal was. Und an der Stelle neige ich dann gerne dazu, mich Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen, für Sie diese Vortragsreihen Semester um Semester zu organisieren und zu moderieren. So, wen haben wir heute Abend zu Gast? Wir haben Professor Dr. Immo Boyken zu Gast. Ich glaube, allzu viel muss ich über ihn nicht sagen. Sie haben sicher Ihre Gründe, heute Abend da zu sein. Aber vielleicht ganz kurz, Herr Boyken hat, wie der Titel es auch einem nahelegt, studiert, Architektur, Kunstgeschichte und Psychologie. Und er ist an dieser Hochschule ganz gewiss kein Unbekannter. Er hat hier lange, lange gelehrt, ist, ich glaube, seit 3 Jahren emeritiert, ja, 3 Jahre, sowas um den Dreh, man zählt dann nicht mehr die Semester. Ja. Man zählt nur die, die man macht. Ja. Und er hat hier Baugeschichte gelehrt und Entwerfen an den Studiengängen Architektur in der Fakultät Architektur und Gestaltung. Und er hat heute sich was ganz Verbrecherisches vorgenommen und wird Ihnen einen Kopf vorstellen. Sie lesen es schon, Adolf Loos. Wir sind sehr gespannt und ich glaube, jetzt geht's los. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Boyken.
Lieber Friedrich, meine Damen und Herren, über Loos zu sprechen fällt mir schwer, weil ich ihn ungeschminkt gesagt, weil ich ihn nicht mag. Loos als Person nicht. Dieses scheinbar dandyhaft Elitäre und seine auf den ersten Blick spröde Architektur auch nicht so sehr. Dass ich mich trotzdem mit ihm befasse, das Thema ist mir nicht vorgegeben worden, sondern ich habe es mir selbst gewählt, hat seinen Grund darin, dass ich von seiner überragenden und bleibenden Bedeutung für die Wege zur modernen Architektur überzeugt bin und weil eine subjektive Abneigung, die ja auch gewissermaßen den Reiz des Verbotenen in sich birgt, eine objektive Betrachtung nicht überlagern sollte. Erst spät in meinem Leben bin ich an Loos herangekommen. In meinem Studium an der Technischen Hochschule in Karlsruhe in den 60er Jahren spielte er kaum eine Rolle, eher gar keine. Und dass er bei uns zu Hause einer ausgeprägten Architektenfamilie je genannt worden ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Anders als andere Namen der sogenannten klassischen Moderne wie Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Bonatz, Gropius oder Hans Scharoun, die durch die abonnierten Zeitschriften Bauwelt, Baumeister, Baukunst und Werkform hindurchgeisterten und genügend Themen für elterliche und von mir mitgehörte Gespräche boten, allein von Los keine Spur. Erst am Ende meines Studiums tauchte er auf, rein zufällig. Baugeschichte 2, ein Fach, das für mich etwa gleichbedeutend war wie darstellende Geometrie, Haustechnik, Baurecht, mithin entbehrlich aus meiner damaligen Sicht. Aber eine Seminararbeit musste trotzdem gemacht werden, Schinkel, Berlin, altes Museum. Und in dem mächtigen Bücherberg, der sich in der Lehrstuhlbibliothek vor mir auftürmte, fand ich eine liegengebliebene Kopie mit einer Skizze und der Notiz Los, Hotelentwurf, Wien. Ein äußerst praktischer Zufall, links die Skizze, rechts Schinkels Museum. Das ließ sich verwerten. Schinkel und der Einfluss auf die Wiener Moderne, Los und die Bedeutung der preußischen Tradition unter besonderer Berücksichtigung von irgendetwas oder so ähnlich hochtragend. Aber unter dem Hochtragenden blieb doch ein unübersehbarer Glanz des Adolf Los im Gedächtnis hängen. Und außerdem waren zu dieser Zeit Julius Posners Vorlesungen zur Geschichte der neuen Architektur bei Arch Plus, seinerzeit eine progressive Bauzeitschrift, so mehr oder weniger gegen den Strich, die von allen Studenten durchgesehen wurde, in 5 Heften herausgekommen, eine wahre Fundgrube für die Erschließung des neuen Bauens, die durch ihren lockeren Ton ihre Wirkung nicht verfehlten. Und in diesen Heften war Los allein durch 3 Vorlesungen vertreten. Und wenn ich die Texte auch wohl mehr überflogen als wirklich gelesen hatte, so war Los doch, wenn auch zugegebenermaßen, wie gesagt, Pflichtreferat Schinkel, gezwungenermaßen wieder da. Der entscheidende Impuls für das Nichtvergessen war dann aber, ich glaube, ich war schon Assistent am Karlsruher Institut für Baugeschichte, ein Auftritt von Grete Schütte-Lihotzky, die Pionierin für ein sozial orientiertes Bauen, die zumeist und zu einseitig mit der sogenannten Frankfurter Küche verbunden wird. Grete Schütte-Lihotzky, die mit weit über 90 Jahren einen von Geist, Humor und Esprit geradezu sprühenden Vortrag über ihr Leben hielt und über Menschen berichtete, die für uns damals längst unnahbar im prominenten Himmel entschwunden waren. Der Architekt Josef Hoffmann, Oskar Kokoschka, Arnold Schönberg, Karl Kraus und eben auch Adolf Loos, in dessen Büro sie gearbeitet hatte und den sie ebenso gut kannte wie die anderen. Loos, der mir jetzt plötzlich sehr lebensnah wurde, sozusagen vom Architekten-Olymp auf den Erdboden zurückgeholt und der sich mir jetzt ganz anders darstellte, als wenn man sich auf einen Bücher-Trockenkurs beschränken muss und darum eben am Anfang scheinbar dandyhaft elitär und scheinbar spröde Architektur. Soweit meine ganz persönliche Annäherung an Los, an seine Architektur und an sein Denken. Dieser Los, der 1870 in Brünn geboren wurde und gestorben 1933 in Wien, der also der gleichen Generation angehörte wie Peter Behrens, Hans Pölzig, sein Intimfeind Josef Hoffmann, Heinrich Tessenow oder Frank Lloyd Wright. Dieser Los, der die Entwicklung der modernen Architektur besonders durch sein Raumplankonzept bis auf den heutigen Tag vielleicht am nachhaltigsten vorangetrieben hat, von dem immer noch viele Architekturideen profitieren, immer noch, wenn man bedenkt, dass Los letzte wichtigsten Bauten in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden sind, auch wenn sich manche Architekten der wahren Urheberschaft ihrer Gedanken vielleicht gar nicht mehr bewusst sind. Die Folgen dieser Loos'schen Idee des Raumplanes sind aus der neueren und auch aus der gegenwärtigen Architektur nicht mehr wegzudenken. Und so ist dieser Raumplan unter Architekten zumindest als Begriff weitgehend geläufig. Merkwürdig ist nur, dass der Urheber dieses Raumplanes, dass der Name Los weitgehend geläufig ist, volkstümlich sozusagen, aus ganz anderen Gründen. Und das ist eigentlich grotesk. Volkstümlich und am meisten zitiert ist eine scheinbar lächerliche Arbeit. Man möchte sie, wenn sie nicht so ernst gemeint gewesen wäre, fast kurios nennen, nämlich seine geradezu postkartenbekannte dorische Säule. Fast dorisch, denn der Sockel gehört ja zum Kanon des Dorischen nicht dazu. die dorische Säule, die Loos Anfang der 20er Jahre als Wettbewerbsbeitrag für das Verlagsgebäude der Chicago Tribune einreichte. Und zum anderen ist er volkstümlich geworden durch seine äußerst aggressiven und äußerst geistreichen Schriften. Und es ist wiederum eigentlich grotesk, dass die am meisten zitierte Ornament und Verbrechen von fast keinem wirklich gelesen worden ist und so häufig schon vom Titel her falsch zitiert wird, nämlich Ornament ist Verbrechen, was zwar oft so schön in den Kram passt, von Loos aber so eben nicht gemeint ist. Als junger Mensch hat Loos in Amerika gearbeitet, nicht als Architekt, was er sicher gern getan hätte, sondern als Gelegenheitsarbeiter, um sich die nötigen Dollars zu verdienen, als Tellerwäscher, also fast die legendär klassische US-Karriere, als Maurer, als Parkettleger, als Behelfshandwerker also. Und auf diese Weise, sagt Loos, habe er mehr lernen können als an jeder Hochschule Europas. Und vielleicht rührt daher seine bissige Merkung, ein Architekt sei nichts anderes als ein Maurer, der Latein gelernt habe. In Amerika, und das hat er sein Leben lang nicht vergessen, in Amerika erlebt er den Architekten, natürlich nicht nur den Architekten, als praktisch denkenden Menschen, dem die Arbeit am Gegenstand wichtiger ist als jede Herleitung dieser Arbeit aus der Verkleisterung, so sagt er es, aus der Verkleisterung und mit den Mitteln der Kunst, was er damals vor dem Ersten Weltkrieg als Nachwirkung der Pariser École des Beaux-Arts durchaus Usus war. Und so brachten ihn die Folgen solchen Tuns eben die Verkleisterung, das Überziehen einer klaren Form mit aufgeklebtem Dekor, mit Plüsch und Plunder. Und damit meint er das falsch angewendete Ornament und nicht das Ornament an sich, darum eben Ornament und Verbrechen und nicht Ist-Verbrechen, brachte ihn also die Verkleisterung, mithin jedes hohle Ornament, jede Art von, von Konjunkturkitsch in Rage und er kämpfte dagegen, solange er lebte. Mit seinen Schriften, die in den Bestsellern trotzdem ins Leere gesprochen und die Potemkische Stadt erschienen und die immer noch in neuen Ausgaben zu haben sind. Seine gesammelten Aufsätze, die zumeist in den vielgelesenen Wiener und Berliner Tageszeitungen abgedruckt waren und die auch heute noch aktuell sind, äußerst aggressiv, wie gesagt, und geistreich und äußerst provozierend und die das auch sein sollten. Loos war ein Querdenker und besser gesagt ein Querdenker, kein Querkopf. Und ich meine, dieses Überkritische sieht man seiner Physiognomie an. Dieses Misstrauen allem gegenüber, besonders den eingefahrenen, den gewohnten Konventionen. Die Konventionen und die dazugehörigen Routinemoralisten hasste er geradezu. Und dieser Hass schlägt sich in seinen Artikeln nieder. Kurz, knapp und mitten ins Herz treffend. Er sieht die Wiener Gesellschaft, die damalige. Er sieht das Verlogene der Umwelt, in der sie lebt, wobei das Behandlungszimmer von Sigmund Freud links ein noch gemäßigtes Beispiel ist. Und er formuliert kurz und bündig, je ordinärer die Familie, desto pompöser und reicher das Buffet. Und man kann sich vorstellen, wie die Haute Volée, die ja in solchen Möbeln lebte, empört reagierte. Und in einem Zeitungsartikel tags drauf gibt er einem Text den Titel »Eine Schrift zur Einführung der abendländischen Kultur in Österreich«. Was bedenken Sie das Jahr 1899, was als eine Unverschämtheit, als eine dreiste Beleidigung des Nationalstolzes angesehen wurde, ausgerechnet in Österreich, wo man doch geradezu als Repräsentant dieser Kultur unter der Sonne Habsburgs sich wohlig zu wärmen gewöhnt war. Loos stand zum Handwerk, wehrte sich gegen jede Art von scheinbarem, aufgepfropftem Künstlertum und er publiziert eine kurze Begebenheit, wie ein Hochschulprofessor immer wieder versucht, einen gestandenen, erfahrenen Handwerker, einem alten Sattlermeister, von seinen, von ihm entworfenen neuen Formen zu überzeugen und der die alten bewährten als fantasielos bezeichnete. Bis es dem Sattler zu viel wurde und er sich wehrte. Herr Professor, wenn ich so wenig vom Reiten, von Pferden, vom Leder und von der Arbeit des Sattlers verstehen würde wie Sie, dann hätte ich auch Ihre Fantasie von neuer Form. Und man kann sich wieder vorstellen, wie die betroffenen Professoren in den altehrwürdigen Fakultäten reagiert haben. Alle Architekten sind Verbrecher, stellt Loos lakonisch fest, weil diese Verbrecher nur nach Neuem um des Neuen Willen strebten, um sich in ihrer eigenen Eitelkeit sonnen zu können und die nicht das Neue suchten, um damit dem zu dienen, für den die Architektur da sei, dem Menschen. Die Papagenos der Architektur, die sich produzieren, um einem ja fast schon berufstypischen Zwang zu artistischer Architektur nachzugeben, so recht gemacht, um der Masse mit sich selbst zu imponieren, wie es mein Bildungsalibi heute, wie es Goethe einmal formuliert hat. Man braucht ja beispielsweise nur im aktuellen Frankfurter Hochhauszirkus einmal um die eigene Achse zu drehen oder die Münchner Hochseilnummer der BMW-Welt auf sich einwirken zu lassen. Die dort präsentierten Aushubs nehmen sich dagegen ja geradezu dörflich aus. Bauten, geboren aus einem alles beherrschenden Willen zu dröhnender Originalität, die nach Loos nichts mit Architektur zu tun hat, sondern ihr geradezu widerspricht. Architektur. Loos erklärt, nicht gerade zur Freude nebelschwadronierender Theoretiker, Loos erklärt ihr Wesen so. Wenn wir in einem Walde einen Hügel finden, 1,80 lang und 90 cm breit, mit der Schaufel pyramidenförmig aufgeschichtet, dann werden wir ernst und eine Stimme in uns sagt uns, hier liegt jemand begraben. Das ist Architektur. Loos ist der kritische Geist seiner Zeit, der eine. Und der andere ist Karl Kraus, mit dem Loos befreundet ist und der viele Texte von ihm in seiner Zeitschrift Die Fackel publiziert. Kraus charakterisiert den Sinn ihres kritischen Tuns und veröffentlicht diesen Sinn in einem Pamphlet für jeden zum Frühstück in der Zeitung zu lesen. Und bedenken Sie dabei die Chemisett-Mentalität seiner Zeit, die prüde, stocksteife Gesellschaft der Jahrhundertwende, geschlossen vom Fuß bis hin zum Stehkragen. Adolf Loos, schreibt Karl Kraus, Adolf Loos und ich haben nichts weiter getan als gezeigt, dass zwischen einer Urne und einem Nachttopf ein Unterschied ist und dass in diesem Unterschied erst die Kultur Spielraum hat. Die anderen aber teilen sich in solche, die die Urne als Nachttopf und den Nachttopf als Urne gebrauchen. Geballter Aufschrei der Empörung in den hohen Stuben der Gesellschaft, Kraus und Loos waren wieder einmal in der Schlagzeile und auch das ist verständlich, Loos weitgehend ohne Aufträge. Oder hören Sie, was Loos über die Rolle der Frau schreibt, die Josef Hoffmann, der seinerzeit zur Spitze der Wiener Gesellschaft gehörte, renommierter Architekt und Gründer der von Loos so gehassten Wiener Werkstätten für Möbel und Gebrauchsgegenstände, die Hoffmann zum Beispiel, und das war der damalige Tenor, erst gar nicht in seine Architekturklasse aufnahm. Die heiraten sowieso, lassen die Architektur sein, das lohnt nicht die Mühe, meinte er. Loos betitelt seinen Essay mit Kurze Haare und darin heißt es, drehen wir die Frage um, fragen wir die Frauen, was sie zu kurzen Haaren der Männer sagen. Der Leiter eines Krankenhauses hat eine Frau entlassen, weil sie sich die Haare hat kurz schneiden lassen. Wäre es möglich, dass eine Frau als Leiterin eine männliche Hilfskraft aus diesem Grunde entlassen würde? Weshalb aber lange Haare weiblich und kurze Haare männlich sein sollen, darüber mögen sich die alten Weiber unter den Männern ihren leeren Kopf zerbrechen. Den Frauen vorschreiben zu wollen, sie müssten ihr Haar lang tragen, da das lange Haar Lustgefühle erzeuge und die Frauen nur dazu da sind, diese erotische Spannung zu verschaffen, das ist eine Frechheit. Jeder in Wien wusste, dass mit dem alten Weib unter den Männern und dem leeren Kopf Josef Hoffmann geweint war. Und man kann sich vorstellen, wie blamiert Hoffmann war, wie sich die Gesellschaft empörte und sich hinter der hohlen Hand köstlich amüsierte. Dieser Satz, und dazu zeige ich das eigene Haus Henry van der Veldes in Weimar, mit ihm selbst und seiner Familie in eigens entworfenen Kleidern davor. Man beachte die glücklichen Gesichter der Kinder. Dieser Satz löste ein schallendes Gelächter und einen handfesten Skandal aus. Lieber Ulk heißt es da. Ulk war eine weit verbreitete satirische Wochenzeitschrift, und in der dieser Satz erschien. Und dieser eine Satz war der ganze Text. Lieber Ulk, und ich sage dir, es wird die Zeit kommen, in der die Einrichtung einer Gefängniszelle von Hoftapezierer Schulze oder Professor Henry van der Velde als strafverschärfend gelten wird. Adolf Loos, 1910. Das war ein unglaublicher Affront gegen van der Velde, der doch zu den anerkanntesten und bekanntesten Architekten seiner Zeit gehörte, der Mitglied des Werkbundes, der Deutschen Werkbundes war und sowohl im Bauen als auch auf dem Gebiet des Produktdesigns, also des Kunstgewerbes, tätig und erfolgreich war, dessen Richtung Loos aber nicht in seinen Qualitätsmaßstab passte, dessen Architektur er also als strafverschärfend ansah. Und wenn man sich dieses Verhutzelte seines Hauses ansieht, dann möchte man Loos schon zustimmen. Loos wendet sich gegen das aus seiner Sicht falsch angewendete Ornament in van der Veldes Werk, das er, wie gesagt, als Verkleisterung ansieht. Auch darum die Verbindung mit dem Hoftapezierer. Und so ganz abwegig ist das ja auch nicht. Ein literarisches Kabinettstück, nebenbei gesagt, in seiner Kürze und in seinem lakonischen, wie Loos einen berühmten Namen durch die direkte Verbindung mit einem Neutrum ins Abseits wegdrückt, derart, wie wir ja heute noch Müller-Meyer-Schulze sagen, wenn wir jemanden als gänzlich nebensächlich einstufen. Trotzdem, Loos ist ebenso gerecht wie ungerecht, denn van der Velde war doch ein wesentlicher Beweger zum Neuen hin, aber diese überragende positive Seite wollte oder konnte er nicht sehen. Durch diese Artikel und durch seine entsprechend aggressiven Vorträge, mit denen er zum Beispiel den Wiener Sophiensaal, immerhin 2000 Plätze, mühelos bis zum letzten Quadratmeter füllte, wurde Loos von vielen nur als ein begnadeter, origineller Unterhalter, allerdings mit der Wirkung von Präzisionsgeschossen, bestenfalls als gesellschaftskritischer Ästhet angesehen und nicht eigentlich als Architekt. Loos aber war vor allem Baumeister, ein wirklicher Meister des Bauens, der immer im Kubus, im Räumlichen dachte und nie in der Fläche und der deshalb auch nie am Papier klebte, an der virtuosen Darstellung seiner Ideen. Und so kamen ihm zu gute Zeichner immer etwas suspekt vor. Denn raffiniert zeichnen und räumlich empfinden können sind Eigenschaften, die sich nicht unbedingt decken. Die Baukunst ist durch den Architekten zur grafischen Kunst herabgesunken, schreibt Loos 1909. Nicht der erhält die meisten Aufträge, der am besten bauen kann, sondern der, dessen Arbeiten sich auf dem Papier am besten ausnehmen. Der beste Zeichner kann ein schlechter Architekt, der beste Architekt ein schlechter Zeichner sein. Heute aber herrscht der flotte Darsteller. Wie gesagt, geschrieben 1909. Sind diese Worte heute ungültig? Ich meine, sie sind gültiger denn je angesichts der Überflutung von Rendering-überfrachteten Hochglanzplänen, auch in den Fluren hier im Hause, jedenfalls zu meiner Zeit, aus deren zeichnerischer Raffinesse man sich nicht selten die eigentliche architektonische Idee, sofern eine da ist, erst mühsam herausklauben muss. Das Kriterium eines echt empfundenen Bauwerkes ist, so Loos weiter, dass es wirkungslos in der Fläche, das heißt wirkungslos in der Zeichnung bleibt. Könnte ich zum Beispiel den Palazzo Pitti, diesen starken architektonischen Bau, aus dem Gedächtnis der Architekten löschen und gezeichnet als Wettbewerbsbeitrag einreichen? Das Preisgericht würde mich wegen der scheinbaren Langeweile der Fassade in ein Irrenhaus sperren. Eine Beobachtung, die man für sich selbst überprüft, ja, die Bildqualität ist beachtlich. Manchmal sehe ich meine Dias zurück, aber das ist nun einmal die Technik. Eine Beobachtung, die man, das irritiert mich völlig, aber es sieht von hinten vielleicht schöner aus, aber es passt an sich ganz gut zu Loos Beobachtung. Also eine Beobachtung, die man für sich selbst überprüfen kann in einem der letzten Bauwelthefte, Nummer 40, in dem die Fassaden 16 legendärer Hochhäuser in Chicago, von Burnham & Root über Sullivan bis hin zu Mies van der Rohe, gezeichnet, ganzseitig abgebildet ist. Die eine Fassade scheinbar langweiliger als die andere. Diese seine Texte in ihrer bloßstellenden Schonungslosigkeit gegen jede Gesinnungsträgheit ließen Loos immer unbeliebter werden. Ein Unbeliebtsein, das aber doch beweist, dass er mit der Nestbeschmutzung, die man ihm vorwarf, an den Kern des Wahren vorgestoßen war. Ist das Nestbeschmutzung, wenn man sich abmüht, den Stall sauber zu halten? Also hinsehen statt wegschauen? Loos hat nicht weggeschaut, er hat hingesehen durch einen scharf gestellten Fokus, er hat seinen Kopf gebraucht und er hat ihn hingehalten. Die Mitglieder des Deutschen Werkbundes, die Crème de la Crème der Architekten seiner Zeit, Eben van der Velde, Josef Hoffmann, Peter Behrens, Mothesius, Fritz Schumacher, Theodor Fischer, verunglimpft er, beziehungsweise deren Tun verunglimpft er 1908 als das Tun der Überflüssigen. In dem Text heißt es, nun haben sie sich wieder zusammengefunden und haben getagt. Sie haben unserer Industrie und unseren Handwerkern erzählt, wie wichtig sie sind. Um ihre Existenz zu rechtfertigen, erzählten sie, dass sie Kunst in das Handwerk bringen müssten. Das konnte der Handwerker nämlich nicht, dazu war er viel zu modern. Alle Gewerbe, die bisher diese Kunst aus ihrer Werkstatt fernzuhalten wussten, repräsentieren den Stil unserer Zeit. Sie sind so im Stil unserer Zeit, dass wir sie gar nicht als stilvoll empfinden. Sie sind mit unserem Denken und unserem Empfinden verwachsen. Unser Wagenbau, also heute würden wir vielleicht sagen unser Autobau, unsere Gläser, unsere Schirme, unsere Stöcke, unsere Koffer und Sattlerwaren, unsere silbernen Zigarettentaschen und Schmuckstücke, unsere Juwelenarbeiten und Kleider sind modern. Sie sind modern, weil noch kein Unberufener sich als Vormund in diesen Werkstätten aufzuspielen versuchte. Und das tun jetzt, so Loos, die Überflüssigen. Das haben die Überflüssigen, also die Werkbundmitglieder, allerdings durchaus nicht getan. Loos wollte das nur so sehen, denn ob Kunst oder nicht, ob das Individuelle oder das Allgemeine, die Architektur und das Kunstgewerbe bestimmen sollten, war ja gerade einer der wesentlichsten Fragen, die im Werkbund äußerst kontrovers diskutiert wurden. Loos wollte das so sehen, aber er sah es nicht wirklich konsequent, denn er bezieht in seinen Text ja das Silber der Zigarettentasche und die Juwelenarbeit ausdrücklich mit ein. Edle Materialien, mit denen man Gegenstände des Kunstgewerbes und auch Gebäude, wenn man anstatt des Silbers und der Juwelen etwa an luxuriös verformte Glaselemente, wie zum Beispiel an der Hamburger Elbphilharmonie denkt, um ein modernes Beispiel zu geben, an Marmor vielleicht, an Travertin, an Onyx, an seltene Hölzer oder erlesene Stoffe, mit denen man Gegenstände des Kunstgewerbes wie auch Gebäude durchaus schmuckvoll kunstvoll schmücken kann. Loos macht davon selbst reichlich Gebrauch. Das ist für ihn kein Ornament im negativen Sinne. Meine Lehre ist, sagt Loos, dass die Ornamente der Alten von uns heute durch das edle Material ersetzt werden. Also die Ästhetik eines Bauwerkes nicht durch Kosmetik, durch aufgeklebte Maske, Loos spricht von Tätowierung und die sei ein Verbrechen, sondern durch die richtige, das heißt dem Wesen eines Gebäudes adäquate Anwendung erlesener Materialien und Formen. Und das hat er bei allem, was er tat, aus seiner Sicht konsequent getan. Heute noch zu sehen oder richtiger gesagt zu erleben, an und in seinem Wohn- und Geschäftshaus der Herrenausstatter Goldmann und Salatsch am Michaelerplatz in Wien, heute eine Filiale der Raiffeisenbank, in seiner American Bar an der Kärntner Straße dort und in seinem Wohnhaus Müller in Prag. Heute noch zu sehen, weil alle drei Bauten öffentlich genutzt werden und in einem Fall mit gewissen Tricks zu besichtigen sind, was sich entschieden lohnt. Das hat er also konsequent getan und konsequent getan hat er das auch mit seiner dorischen, fast dorischen Säule für das Verlagshaus der Chicago Tribune, die ganz aus schwarzem, geschliffenem und polierten Granit bestehen sollte, denn das Material, das einer so hehren Form wie einer dorischen Säule entspricht, muss dann ja wohl ebenso hehr sein und das ist, wenn nicht der weiße Marmor, der schwarze Granit, edel und teuer. Das ist für Loos keine Schminke, keine Tätowierung, während zum Beispiel dieses Bankgebäude von Louis Sullivan dessen Aussagen zur Architektur Loos nicht unerheblich beeindruckt haben und mit dessen berühmt-berüchtigten Wort, dass die Form der Funktion folge, ebenso leichtfertig und falsch herumgeschludert wird wie mit Loos Ornament und Verbrechen, während dieses Bankgebäude vor Loos also keine Gnade gefunden hätte, denn das, was so aussieht wie seinerzeit ein Tresorverschluss, ist ja keiner. Das ist appliziert, das ist aufgetragene Schminke, das ist Tätowierung. Und ebenso wie dieses Gebäude lehnt Loos, natürlich möchte man schon fast sagen, den gesamten Jugendstil ab. Van der Velde, Olbrich, Riemerschmidt, Behrens, mithin den halben Werkbund, also die, die er die Überflüssigen nennt. Hier ein Beispiel dazu, zum Jugendstil. Ein Haus von Olbricht in Darmstadt. Und es ist unschwer nachzuvollziehen, dass Loos so etwas als Maskerade verhöhnt. Er schreibt dazu: Meine Gebäude und Räume werden noch stehen, wenn die Häuser der Herren Olbrich und van der Velde längst als unbrauchbarer Plunder beseitigt sein werden. Die Maskerade also. Und wieder, wenn Loos auch mit seinen Kollegen nicht gerade zimperlich verfährt, so hat im Kern seiner Kritik hat er schon recht. Maskerade, so ganz daneben ist das nicht. Seine Säule war für ihn keine Maskerade, im Gegenteil. Für das Verlagshaus einer derart bedeutenden Zeitung wie die Chicago Tribune musste für ihn etwas Einzigartiges, etwas Sensationelles, etwas die Besucher Überwältigendes präsentiert werden. Und dieses einzigartig Überwältigende sah Loos in der Hinwendung zu unseren Wurzeln, zur griechischen Antike und darum der Rückgriff auf die dorische Tempelsäule, edel und bedeutungsschwer. Unverständlich bleibt das Projekt für uns heute dennoch. Besonders, wenn man bedenkt, dass diese Säule ja kein Frühwerk, keine Jugendsünde ist, sondern Loos plante sie 1922 am Beginn des Zenits seiner Laufbahn. Gänzlich unverständlich wird die Säule allerdings, wenn man sieht, was Loos weit früher schuf. 1899, also 23 Jahre vor Chicago, baut Loos in Wien das Kaffeemuseum in ein bestehendes Gebäude hinein, das, wenn man die Raumausstattung links als das seinerzeit normale ansieht, einen Sturm der Entrüstung auslöste. So etwas in der Wiener Innenstadt, im Kräftefeld der Karlskirche von Fischer von Erlach und Theophil von Hanses Musikvereinsgebäude, und das als Café Nihilismus verhöhnt wurde. Auf den ersten Blick einen in seiner Gesamtheit überschaubarer Innenraum, ganz im Gegensatz zum Ambiente links, in dem man gar nicht weiß, wie man um die Möbel herumkommt. Man sieht, obwohl das Bild schwarz-weiß, naja, eher grün changierend ist, man sieht, dass das Gehäuse steht noch, ist mäßig restauriert, aber die Innenrichtung ist verloren. Man sieht wenig Dekoration, eigentlich nur die Messingbänder, die den gewölbten Deckenspiegel gliedern, Messingbänder, die die offen geführten elektrischen Leitungen halten. Und man sieht, dass Loos fast funktionalistisch karge Möbel verwendet. Mithin ein Raum, der sich krass vom Alteingesessenen abhebt. Und kein Ornament, jedenfalls kein falsch angewendetes. Wesentlich an dieser Wirkung sind die Möbel, die Stühle, die Biegeholzstühle der Firma Tonet, hier einer davon, der für das Café, die so modern, so zeitlos waren, dass sie noch heute gültig sind und nach über 100 Jahren in leicht modifizierter Form immer noch hergestellt werden. Das war absolut neu und das war sehr gewagt für einen öffentlich zugänglichen Raum, denn das, was man in Wien und nicht nur in Wien gewohnt war, haben Sie eben auf dem Interieurbild sehen können. Und ein paar Schritte weg vom Café Nihilismus stand der gängige Kaffeehausstuhl, dieser hier oder irgendein anderer. Chippendale-Ersatz, nach heutigem Jargon eher Krefelder Brock, Typ Barbara oder so ähnlich. Und wenn man sich in unserem Umfeld so umsieht, dann hat sich bis heute so sehr viel auch nicht geändert. Loos Café Nihilismus, hier in einer nachkolorierten Aufnahme, ist nicht vom Hoftapezierer Schulze. Aber was hätte der Hoftapezierer van der Velde, den Loos ja mit diesem Schmähwort überzieht, dazu gesagt? Ich denke, das Café wäre ihm ein bisschen zu kahl erschienen, wohl erheblich zu kahl, aber er hätte es doch wohl akzeptieren müssen. Denn fast gleichzeitig baut, oder sage ich besser, gestaltet van der Velde in Berlin einen Friseursalon, von dem sich eine Achse erhalten hat. Das ist Jugendstil. Das hätte Loos zum Murren gebracht. Aber es ist mehr, und das hätte Loos eigentlich anerkennen müssen, nämlich das Ornament, das einer Funktion genügt, seinen Messingbändern am Deckenspiegel, die die Elektroleitungen tragen, entsprechend. Die Messingrohre, die auch hier bei van der Velde nicht nur ornamental verwendet sind, sondern dazu funktional. Rohre, die Wasserleitungen sind, und auf Wasser ist ein Friseur ja angewiesen, früher noch mehr als heute, als Wasserwelle, Rasieren, Kopfwaschen etc. zum Normalprozedere des Barbiers dazugehörten. Insofern also richtig angewendetes Ornament, durchaus Loos Forderung entsprechend, und so hätte ihm diese Architektur eigentlich zusagen müssen. Aber er mochte van der Velde nicht, und Hass macht immer blind. Und was macht Loos selbst, der doch gerade van der Velde als eine Art architektonischen Anstreicher abqualifiziert hat, nur ein paar Jahre später, genauer im Jahr 1907? Er baut einen solchen Raum, die American Bar in Wien, mitten im Zentrum, an der Kärntner Straße, die deswegen oft als Kärntner Bar gehandelt wird und die heute jeder in Wien als Loos Bar kennt. Ein raffiniertes Stück Architektur. Aber van der Velde hätte mit dem Hoftapezierer durchaus zurückschlagen können, denn ehrlich, funktional meinetwegen, frei von Effekt und Ornament, frei von Tapete im übertragenen Sinne, von Tätowierung, ist dieser Raum innen wie außen gerade nicht. Sie sehen, das heißt, das sehen Sie eben nicht, dass dieser Raum, diese Bar, gerade mal 4,40 mal 6 Meter groß ist, also die Größe eines normalen Wohnzimmers hat und doch eine ganz andere Dimension vorgibt. Und die erreicht Loos, indem er mit dem Effekt arbeitet, mit dem Effekt des Spiegels und der daraus resultierenden Weite. Er arbeitet also mit fast barocker Raffinesse und lässt den Raum hinter den Wandpaneelen und hinter den Regalen scheinbar weiterfließen, denn es sieht ja so aus, das tut es wirklich nicht nur auf diesen bemerkenswerten Bildern, als ob die Decke weiter durchliefe, was sie aber nicht tut. Ist das ornamental gedacht, im Sinne von Loos oder von Henry van der Velde? Ist das Hoftapeziererei? Und wie steht es mit den hochwertigen schwarz-weißen Natursteinplatten, den teuersten, die es zu kaufen gab, den edlen Hölzern feinstes Mahagoni? Wie steht es mit dieser Kassettendecke aus Marmor, die an die Staffelungen griechischer und römisch-antiker Bauten erinnert? Wie steht es mit den honigfarbenen Onyxplatten, großformatigst, die das Außenlicht nur gefiltert hineinlassen? Und wie steht es mit dem Äußeren, das seinerzeit 1908, als die Nachbargebäude noch nicht, wie heute, flächendeckend von schreiender Werbebuntheit zugedeckt waren, ja geradezu paradiesvogelhaft gewirkt haben musste? Für uns ist heute diese Bar in ihrem Reichtum gegenüber dem Kaffeenihilismus eher ein Rückschritt, für Loos aber nicht. Für ihn ist ein Café etwas anderes als eine Bar, ist es ja auch. Und die American Bar war keine Bar im heutigen Sinne und schon gar nicht im Sinne der italienischen Bar, sondern diese Bar diente der Ablenkung der Haute Volée, besonders der Haute Volée der Kultur. Deswegen das Porträt des Dichters Peter Altenberg im Hintergrund. Und zu dieser Geistesklasse gehörte nach Loos Auffassung der Luxus, das in diesem Sinne richtig angewendete Ornament, derart wie die Säule für die Chicago Tribune eben aus geschliffenem Granit sein musste und nicht etwa gemauert oder gar aus Beton. Und zu dieser Gesellschaft gehörte für Loos auch das Wechselspiel von Scheinwelt, die Spiegel, und Wirklichkeit, und das ist hier insofern konsequent umgesetzt. Denn in eine solche Bar ging man und geht man noch heute, um aus der harten Lebensrealität kurz in eine Scheinwelt einzutauchen. Und das erreicht man ja auch dort, indem man sich einen hinter die Binde gießt oder zwei oder drei. Kein Rückschritt dagegen, aus unserer Sicht heute. Und ein lang anhaltender Skandal war das Wohn- und Geschäftshaus Goldmann und Salatsch in Wien, das Sie hier sehen. Gebaut 1909. Ein Monstrum, eine Mistkiste, in deren Fensterhüllen das Grauen wohne, wie es aus Kollegenkreisen presseöffentlich hieß. Architekten pflegten früher untereinander gelegentlich einen etwas unfeinen Ton. Ein Scheusal im unantastbaren Bezirk der Wiener Innenstadt, ein Haus ohne Augenbrauen, weil die Fenster ohne bekrönende Verdachung, Profile und schmucklos scharfkantig in die Wand eingeschnitten sind. Die Wiener empörten sich, Loos habe die Architektur nackt ausgezogen. Und das wird verständlich, wenn man das Bild links zum Vergleich heranzieht. Ein Geschäftshaus irgendeines aus derselben Zeit. Das war das, was die Wiener und auch die Menschen anderswo gewohnt waren als angezogene Bauten. Mithin die überladene Alltagsarchitektur des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, die aus dem Schmelztiegel historisierender Formen überreich hervorgegangen war. Jene Zuckergussdekoration, die Loos als Vergeudung von Volksvermögen ansah und für die er die Architekten als Verbrecher verantwortlich machte. Was würde er wohl zu den milliardenschweren Verrenkungen der europäischen Zentralbanktürme in Frankfurt gesagt haben? Und was noch skandalträchtiger war als die Architektur selbst, das war, dass im Rücken des Fotografen nicht irgendein Haus steht, sondern der Kaisertrakt der Hofburg, dem damaligen Kulminationspunkt österreich-ungarischer Donaumonarchie. Kaisertrakt will sagen, dass Kaiser Franz Josef aus seinen Privatgemächern auf Loos Architektur blicken musste und das als eine schockierende Zumutung empfand. Und wenn der Kaiser das fand, dann war das eben so. Da brauchte man nicht mehr nachzudenken. Auf den Bildern das Goldmann- und Salatsch-Haus, wobei sie sich den unteren Teil eher changierend grün vorstellen müssen, das ist ja fast auf diesen Bildern jetzt, den oberen Teil hell verputzt und das Dach kupfergrün, inzwischen ist es, soweit ich weiß, wieder oxidiert. Und daneben also der Kaisertrakt in einer Fischer von Erlach angenäherten Architektur. Loos Haus ist schon ein Affront. Aber Loos hat diese Architektur nicht wegen des Affront-Effektes gewählt, obwohl es ihm zuzutrauen gewesen wäre, sondern weil sie, die Architektur, für ihn der Ausdruck des Gegenwärtigen war, aber dieses Gegenwärtige aus der Tradition entwickelt. Und die Tradition wäre in diesem Fall der Kaisertrakt gegenüber. Denn dieser Trakt, wie gesagt, in einer Fischer von Erlach angenäherten Architektur, eine Originale, an der man seinen Eindruck messen kann, steht gleich um die Ecke, die Hofbibliothek. Dieser Trakt ist dreiteilig aufgebaut. Der eine Teil mit den horizontalen Schichten unten, der zweite mit der Kolossalordnung darüber und der dritte das Dach. Wobei die Dreiteilung eigentlich eine Zweiteilung ist, denn das Dach wird so weit zurückgedrängt, dass es kaum wesentlich in Erscheinung tritt. Und genau das übernimmt Loos für seine Architektur. Die reich mit edlen Materialien und besonderen werbewirksamen Gestaltungselementen ausstaffierte Geschäftszone unten, Cipollino-Marmor, Bronze, Säulen, wo doch Pfeiler genügt hätten, die Zone mit den Wohngeschossen schlicht verputzt darüber, deutlich getrennt durch ein starkes Gesims und darüber dann wiederum getrennt durch ein starkes Gesims das Dach, das wie eine nachträglich aufgesetzte Haube wirkt, wie auch beim Kaisertrakt und man könnte sich die beiden Gebäude auch ganz gut ohne Dach vorstellen. Soweit etwas überschläglich zur Gestaltung des Äußeren. Das Wesentliche an diesem Wohn- und Geschäftshaus Goldmann und Salatsch aber liegt im Inneren. Das, was Loos für die moderne Architektur bis auf den heutigen Tag zu einem der einflussreichsten Beweger macht, nämlich das, was er selbst den Raumplan nennt. Links der untere Teil des Hauses, also die Geschäftszone, und rechts der Grundriss der Eingangsebene, zudem der Grundriss der Ebene darüber, also die auf der Höhe des Trägers mit dem Firmennamen drauf, untrennbar dazugehört. Aber keine zwei Ebenen getrennt übereinander, wie man es gewohnt war, sondern miteinander verflochten zu einer räumlichen Einheit. Und die erkennt man, hier der Grundriss der oberen Ebene, allein schon an der Vielzahl der Treppen. Also es ist dieser Teil, diese Treppen hier und diese Treppe, die man hier gerade noch erkennen kann. Loos schreibt, Ich entwerfe keine Grundrisse, Fassaden, Schnitte. Ich entwerfe Raum. Eigentlich gibt es bei mir weder Erdgeschoss, Obergeschoss noch Keller. Es gibt nur verbundene Räume und Terrassen. Jeder Raum benötigt eine bestimmte, ihm eigene Höhe. Der Essraum eine andere als die Speisekammer. Darum liegen deren Decken auf verschiedenen Ebenen. Diese Räume muss man miteinander verbinden, dass der Übergang unmerklich und natürlich, aber auch am zweckmäßigsten ist. Wer wollte dem widersprechen? Los bildet also keine Raumadditionen, sondern er bildet Raumübergänge in drei Dimensionen. Das, was eine Generation später Hans Scharoun und Hugo Hering weiterführten, das, was anderen Architekten, Mies van der Rohe zum Beispiel, gar kein Anliegen war. Gerade die durchlaufende Decke als alles abschließende Platte bei ihm, gerade die Schichtung, wie es sein Haus Farnsworth, der Barcelona-Pavillon oder das Haus Tugendhat zeigen, Bauten, die sich unter einem Deckel entwickeln. Hier ein Innenraumeindruck aus dem Haus Tugendhat von Mies van der Rohe und daneben links zum Vergleich ein Bild aus dem Haus Schminke in Löbau von Hans Scharoun. Die Unterschiede sind offenkundig, wie auch die Bezüge bzw. die Nichtbezüge zur Architektur von Loos. Loos entwickelt also seinen Raumplan, nachdem die Geschossgrenzen aufgehoben werden, und das macht das Innere seiner Häuser zu einem stark nachwirkenden Erlebnis. Am Goldmann- und Salatsch-Haus geht das so. Ich erkläre das erst am Grundriss und zeige dann Bilder. Sie durchschreiten rechtes Bild zunächst den Pfeiler der Säulen und werden durch einen Vorbezirk, also diesen Pfeiler hier, auch diesen Vorbezirk, werden durch diesen Vorbezirk sozusagen in das Innere hineingezogen. Das Innere, das hier im Wesentlichen ein quadratischer Raum mit einem eingestellten Karree von 4 Pfeilern ist. Ein Raum, der, wie man sieht, nicht ohne Härte in das Ganze eingezwängt ist. Von hier aus führt ein gerader Treppenlauf in der Hauptachse auf ein Zwischenpodest, dieser hier, und hier endet er auf diesem Podest, von dem 2 gekurfte Treppen abzweigen, über die man, linkes Bild, an Spiegeln, die den Raum illusionär vergrößern, vorbei auf eine Art Verteilerfläche gelangt, von der 2 6-stufige Treppenläufe nach unten die Ebene der Stoffregale erschließen und 2 9-stufige Läufe, die 9-stufigen sind diese hier, die 6-stufigen sind diese beiden hier, 2 9-stufige Läufe nach oben, das Galeriegeschoss, den Empfangssalon. Und das alles als eine räumliche Einheit. Das klingt kompliziert und das ist es auch. Und darum das Ganze nochmals mit Bildern. Man geht also durch den Filter der Säulen nach Durchschreiten eines Art Außenvestibüls durch die Eingangstür und steht in dem quadratischen Raum, linkes Bild, mit den 4 Pfeilern und der Treppe in der G-Achse. Von dieser Treppe kurven dann die 2 Läufe ab, auf dem rechten Bild einer davon, die das komplizierte Raumgefüge Loos Raumplan sichtbar machen, einschließlich der Spiegel, die den Raum illusionär fürs Auge weiten. Und wenn man einen dieser Läufe hinter sich hat, steht man auf der Verteilerfläche links, sieht die beiden 9-stufigen Läufe, hier auf dem Bild einen davon, die auf der Empfangsebene auf das Galeriegeschoss hinaufführen. Und dieses Galeriegeschoss sehen Sie auf dem rechten Bild. Kurz, man erkennt schon auf diesen nebligen Aufnahmen, von welch räumlicher Raffinesse das Ganze ist. Und wenn man einmal einen solchen Raum, ein solches Haus bewusst erlebt hat, dann wird das lebendig, was man rein rhetorisch eigentlich nicht beschreiben oder besser gesagt durch die reine Beschreibung nicht lebendig werden lassen kann, das, was dieses Foto relativ wirklichkeitsnah wiedergibt. Man möchte fast an ein Bühnenbild denken, Hoffmanns Erzählung, Auftritt des geheimnisvollen Da Perduto, Spiegelarie oder etwas anderes. Und bei allem, was Loos Häuser, wie gesagt, zu einem stark nachwirkenden Erlebnis macht, haben sie, jedenfalls die, die ich selbst gesehen habe, tatsächlich etwas Theaterhaftes, etwas Opernhaftes. Besonders sein Haus Müller in Prag. Irgendwie, wie ich es fand, inszeniert, theoretisch menschlich meinetwegen. Häuser, in denen ich mir wirkliches, alltägliches Leben schwer vorstellen kann. Spielende Kinder, ein abgegessener Esstisch, ein Lametta-Weihnachtsbaum ohne Smoking und Abendkleid letztlich deplaziert. Aber darauf kommt es nicht an, auf das subjektive Empfinden. Das Entscheidende ist der neue Weg, den Loos mit diesem Raumkonzept gegangen ist, der neue Weg heraus aus der Erstarrung des Alten, oder sage ich doch besser und richtig, aus der Erstarrung der Alten. Die Treppe als erlebbarer Teil des Raumes mit allen daraus resultierenden Konsequenzen und nicht die Treppe als das herkömmliche Treppenhaus, das nichts weiter ist als die notwendige Verbindung von unten nach oben oder umgekehrt, eingefärbt in, eben das Wort sagt es ja, in ein Treppenhaus oder einen Treppenschacht, räumlich so wichtig wie das Gäste-WC oder die Besenkammer. Loos Wohnhäuser. Zunächst das Haus Steiner in Wien, von der Straße und vom Garten aus, gebaut um 1910, also zur gleichen Zeit wie das Goldmann- und Salatsch-Haus am Michaelerplatz. Sehr ungewohnt seiner Zeit, wie man sich vorstellen kann. Ungewohnt das Karge, ungewohnt das gewölbte Dach, ungewohnt, dass man das Gewölbte nur vorn sieht, so als gehörten beide Fassaden gar nicht zusammen. Verbindlicher wird das Ganze, wenn man das Haus so sieht, wie man es sieht. Nur von vorn oder nur von hinten sieht man die Dinge ja selten, nämlich über Eck. Und jetzt erkennt man, wie die Straßenseite mit der Gartenseite zusammengeht. Die Seitenansicht offenbart das Eigentliche, also die Zusammengehörigkeit aller Teile. Und sie offenbart sehr zurückhaltend den Raumplan. Ich zeige Sie, denn die Fenster auf verschiedenen Ebenen auf dieser Seitenansicht lassen vermuten, dass die Grundrisse in drei Dimensionen relativ frei disponiert sind. Ich zeige sie dennoch nicht, weil sie nicht so typisch sind. Typisch wird das an seinem wohl bekanntesten Haus, dem Haus Müller in Prag, das 1930 fertig wird. Der Raumplan, die Feinheiten der Außenarchitektur, das Spiel mit den Proportionen, mit den Asymmetrien, die aus gestörten Symmetrien hervorgehen, der Umgang mit den verschiedenen edlen und weniger edlen Materialien und auch die Vorliebe für Terrassen, für abgestufte Baukörper, für Freiräume innerhalb der Baumasse und nicht des Gartens. Ein Aspekt, auf den ich am Schluss noch zu sprechen komme. Auf der Übereckansicht des Hauses dort links sieht man ja schon ein bisschen davon. Auf dem rechten Bild die Grundrisse, die nicht gerade leicht zu lesen sind, allein schon wegen der vielen Treppen im Hauptgeschoss. Das ist der Grundriss des ersten Stocks. Treppenläufe, die schon vom Bild her auf einen Raumplan schließen lassen. Und daneben das Haus so, wie es heute nach einer umfassenden Renovierung vor einigen Jahren dasteht. Ein Kasten, der Symmetrien erkennen lässt, die aber offensichtlich gestört sind. Sehen Sie nur auf der verschatteten Ansicht das zweite der kleinen Fenster oben links, das sozusagen dieses hier aus der Reihe springt. Oder sehen Sie in den Grundrissen deutlich abzulesen die vertikale Einkerbung an der linken Ecke, die Loos aus Symmetriegründen sehr wichtig war, die allerdings rein ornamental ist. Ornament und Verbrechen könnte man Loos fragend vorhalten, und er hätte vermutlich wieder eine flammende Entgegnung publiziert. Der Zugang in das Haus hinein ist zunächst weniger Portal, was man angesichts der Größe des Anwesens schon erwarten könnte, als eher, etwas salopp gesagt, als eher Eingang in die Unterwelt. Eine wenig Tiefe durch ein nur knappes Vordach betonte Nische, Grundriss Parterre oben links, die Achse symmetrisch angelegt ist und in Bezug zur Straße, wie man auf dem Bild sehen kann, ziemlich abgesackt. Nach Öffnen der Haustür, die aber nicht, was man vermuten könnte, in der Hauptachse liegt, sondern Störung der Symmetrie links daneben, rechts in der Nische als Pendant zu dieser Tür ein erhöhter Blumentrog im Schatten, in dem vermutlich nie eine Pflanze gedeiht, und dazwischen, zwischen Haustür und Tresor, eine Sitzbank aus feinstem Marmor, edel und teuer, mit Blick lediglich auf die Stützmauer, die die ansteigende Straße abfängt. Eine etwas eigenwillige Inszenierung. Nach Öffnen der Haustür durchschreitet man einen relativ dunklen, mit grünem Opakglas gekachelten Korridor, der sich zu einem größeren Raum, dem Vorzimmer, wie es im Grundriss heißt, weitet. Dieser Raum, das Vorzimmer, das strahlend hell ist, die Wände elfenbeinfarben gestrichen, die Decke kobaltblau, also schon nicht ohne Überraschungseffekt. Von hier führt der Weg weiter in das Hauptgeschoss, Grundriss erster Stock, über diesen im linken Bild sichtbaren gewendeten Treppenlauf. Man sieht gerade mal 5 Stufen, wird durch das von oben einfallende Licht aber angezogen, dennoch die Wirkung, wie ich es empfand, ein bisschen kleinlich. Man geht also die Treppe hinauf ins Helle, wendet sich einmal und noch einmal und hat dann die Wohnhalle vor sich. Rund 60 Quadratmeter groß, 4 Meter hoch, Grundriss erster Stock, die gesamte Hausbreite einnimmt. Ein Raum, der 3 ruhige Seiten hat, die nach außen, und eine bewegte, die nach innen, die Sie auf den Bildern sehen, der über 2 Achsen symmetrisch angelegt ist, eine Symmetrie, die durch die 4 Eckpfeiler und die sie tragenden Randdeckenbalken hervorgehoben und die durch die Innenwand gestört wird, die Innenwand, die Losraumplan-Idee geradezu plakativ vorführt. Die 4 Eckpfeiler sind, wie auch die Innenwand, im Material abgesetzt, sollen sich also nicht verstecken. Aber man sieht im Grundriss, die Pfeiler sind hohl. Sie tragen, hier sind sie, sie tragen nichts außer sich selbst, wie auch die Randbalken, die auf sie aufgelegt sind und die nichts mit der Statik des Hauses zu tun haben. Sie sind Blende. Sie sollen mit den Pfeilern den Raum dreidimensional rahmen, optisch. Geht das mit Los Credo gegen das falsch angewendete Ornament zusammen? Eugice Perret, Zeitgenoss von Loos, hat einmal gesagt, eine Stütze nicht zeigen ist ein Fehler. Eine Stütze vortäuschen ist ein Verbrechen. Loos begeht hier das Verbrechen, aber mit diesem Verbrechen, mit dieser Inkonsequenz seiner eigenen Lehre gegenüber, konnte er offenbar leben. Die Halle ist also überlängst und überquer symmetrisch und diese Symmetrie ist deutlich hervorgehoben. Aber sie ist ebenso deutlich gestört, denn einmal treten sie in den Raum über Eck ein, hier an dieser Stelle, womit jede Symmetrie für das Auge verschliffen wird. Und die Innenlängswand der Halle, die Sie auf den Bildern sehen, ist derart ja raumplanerisch aufgelöst, dass man eine Symmetrie nur schwerlich ausmachen kann. Man sieht den Zugang in den Raum hinein, man sieht den Treppenlauf in das Zimmer der Dame, dieser hier. Man sieht den gewichtigen Treppenlauf in das höher gelegene Speisezimmer, also der Treppenlauf, der ihn hier hinaufführt. Und außerdem sieht man die Untersicht der Treppe, die weiter nach oben ins Schlafgeschoss führt. Kurz, man sieht alles, was man braucht, um Loos Raumplan, um das Haus zu verstehen. Dennoch, Treppen über Treppen, fast ein zu viel, könnte man denken. Man sieht ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Man muss zum Beispiel, um vom Speisezimmer in die Bibliothek zu kommen, Grundriss erster Stock, erst 2 Stufen hinunter, dann 9 Stufen hinauf und dann wieder 4 Stufen hinunter. Was exaltiert klingen mag, was aber nicht so ist. Denn die perspektivischen Wandlungen, die Effekte meinetwegen, die sich abspulen, wenn man sich auf diesen Treppen bewegt, die räumliche Raffinesse lassen solche Gedanken, ich habe es selbst geprobt, gar nicht erst aufkommen. Man muss diesen Raum gesehen haben, um seine qualitative Größe zu spüren. Das geben selbst noch so gute Fotos, nicht her. So sieht er heute aus. Mit den Möbeln der Auftraggeber, der Müllers also. Und ich dachte spontan, als ich das sah, an Entrümpelung. Loos dachte so nicht. Trotz aller Aggressivität, trotz aller Misanthropie war er letztlich in seiner sehr empfindlichen Seele ein Menschenfreund, wollte das aber keinesfalls nach außen zeigen. Aber dafür spricht, dass er, der bei der kleinsten Verfehlung der Handwerker in einen seiner berüchtigten Wutanfälle ausbrechen konnte, den Bewohnern ihr gewohntes Ambiente ließ. Ganz anders als etwa Frank Lloyd Wright, der von seinen Bauherren rigoros forderte, sich von allem Gewohnten zu trennen. Möbel, Teppiche, Geschirr, eben alles, das von Wright dann mit dem Haus zusammen neu entworfen wurde. Entweder ihr akzeptiert das oder sucht euch einen anderen Architekten. Und Mies van der Rohe, etwas verbindlicher, dachte ähnlich. Nicht so Loos. Er störte sich nicht an diesen Sesseln, Teppichen, Bildern, die Müllers eben hatten. Und die Größe seiner Architektur zeigt sich auch darin, dass sie dieses Interieur verkraftet. Soweit dazu. Hier nochmals das Äußere. Die Ansichten, die farbige mit der Eingangs- und der einen Seitenfassade, die andere mit der Gartenseite. Diese Gartenseite ist deutlich symmetrisch aufgebaut und gestört durch die vorgelagerte Terrasse. Ziemlich eindeutig ein Haus auf fallendem Gelände, nobel in seiner Art. Nicht verschwiegen werden allerdings sollte, dass Loos diese Seite so fotografieren lässt, dass man das Staffelgeschoss nicht sehen kann. Das mit der Terrasse, dieses hier, in Wirklichkeit sieht man es schon. Und dessen Fassade ist ziemlich asymmetrisch. Es ist eher überhaupt keine Symmetrie da, was Loos wohl zu deutlich kontrapunktisch gewesen wäre. Und deshalb lässt er sie auf dem Foto weg. Ist das anständig? Ist das nicht auch eine Art Tätowierung? Tätowierung eines Fotos, das dem Betrachter damit etwas vorgaukelt, was in Wirklichkeit nicht ist? Immerhin, das Äußere entspricht so in etwa dem Inneren. Hier. Aber ansonsten eher nicht. Denn zur Straße hin zum Beispiel sind trotz unterschiedlichster Nutzung die Fenster der Bibliothek und der Küche, das sind die längsrechteckigen hier über dem Vordach, völlig gleich. Und den Raumplan kann man außen überhaupt nicht ablesen, weil Loos das kein Anliegen war. Eine neue Art zum Wohnen war ihm das Anliegen, eben der Raumplan. Aber den kehrt er introvertiert ziemlich ausschließlich nach innen, wohl um eine Art Überraschungseffekt zu bewirken, nicht gleich alles zu zeigen, sozusagen das Gesamte schon auf den ersten Blick. Und diesen Effekt hat er ja auch erreicht. Am Goldmann- und Salatschhaus, am Haus Steiner, das mit dem gerundeten Dach, Straßenseite gegen Gartenseite, ebenso wie auch hier. Ein weiteres Haus von Loos, das dem Haus Müller in Prag etwas ähnlich sieht, das Haus Moller in Wien, gebaut 1928, heute die Residenz des israelischen Botschafters. Auch ein Kasten, auch sehr symmetrisch gestaltet, fast hätte ich gesagt komponiert. Sehr streng die Fassaden, Straßenfassade wie ein Gesicht. Die Mittelachse deutlich betont durch den Erker, durch die zurückgesetzte Fläche über dem Erker, so eine Art Einkerbung, vielleicht zur Betonung des Balkons und rein formal gedacht, Ornament und Verbrechen möchte man wiederum fragen, durch das Herausschieben der Türen in den Balkonfenstern zur Mitte hin, durch die mittig liegende Haustür und diese begleitenden beiden kleinen Fenster. Und auf dem Bild daneben die Grundrisse und wieder wie beim Prager Haus Müller von einer betonten Mittelachse wie außen von Symmetrie zunächst keine Spur. Ein Gewirre von Treppen, Gewirre nicht negativ gemeint, das auf den Raumplan schließen lässt. Ich will das jetzt nicht auseinandernehmen, aber es ist nicht gerade leicht, sich hier in den Plänen zurechtzufinden. Das räumliche Vorstellungsvermögen von Loos muss schon beneidenswert gewesen sein. Ein Bild vom Inneren will ich wenigstens zeigen, das das Wesen des der Raumplanidee gut wiedergibt. Ein Blick aus der Halle über die kleine Treppe auf den erhöhten Sitzerker, also der, der außen die Straßenfassade bestimmt, und auf die Tür zur Bibliothek. Und links im Bild hinter der Brüstungswand die Treppe, die von unten hinaufführt. Allein aus der Vielfältigkeit dieses kleinen Ausschnittes kann man ermessen, was in diesem Haus räumlich alles passiert. Nochmals die Ansicht von der Straße und rechts die Gartenansicht. Sehr formal, fast abweisend kühl die eine, weniger formal als eher, wohnlich einladend die andere. Und wiederum wie beim Haus Steiner mit der Halbtonne vorhin, wenn man beide Ansichten nebeneinander hat, glaubt man kaum, dass sie zu ein und demselben Haus gehören. Für Loos offenbar kein Widerspruch. Noch ein Haus, das Haus für den Lyriker Tristan Tzara in Paris, einem der Mitbegründer des Dadaismus, gebaut 1926, das Haus mit den Nischen, wie es genannt wird. Ich könnte jetzt so ziemlich alles wiederholen, was ich zu Loos heute schon gesagt habe, und es würde passen. Unübersehbar hat das Haus wieder ein Gesicht. Es ist an der Vorderseite, nur an der Vorderseite, absolut symmetrisch aufgebaut und Loos tut viel, um diese Symmetrie im Verbund mit dem Grundriss, mit dem Inneren zu erreichen, was nicht ohne erhebliche Zwänge gelingt, wie man an verschiedenen, mehr als verqueren Raumzuschnitten ablesen kann. Die haben Loos, also diese hier zum Beispiel, diese Raumzuschnitte haben Loos offenbar nicht gestört. Es ist also das Haus mit den Nischen und diese Nischen wollte Loos allein aus gestalterischen Gründen, denn von innen her gesehen sind sie, wie gesagt, eher hinderlich. Wobei ich betonen möchte, was man bei diesem etwas beckmesserischen Addieren von Kritikpunkt leicht übersehen könnte, dass das eigentliche für Loos der Raumplan ist. Und der ist hier, wie man wieder an den vielen Treppen ablesen kann, auf eine Weise umgesetzt, dass man das Wohnen in diesem Haus als ein dauerndes Erlebnis empfinden muss. Und das als Architekt erreicht zu haben, ist allein schon sehr viel. Von hinten sieht das Haus Zara so aus. Schon sehr bewegt, was am beengten und kompliziert geschnittenen Grundstück liegen mag. Immerhin auch dieses Bild ein offizielles, von Loos freigegebenes Foto. Ziemlich wild, fast ein bisschen durcheinander. Ich bin mir nicht sicher, ob ich als Student seinerzeit in Karlsruhe oder Sie, die Architekturstudenten hier im Hause, damit durchgekommen wären. Wie dem auch sei, unübersehbar das Haus mit den Terrassen auf dieser Seite. Auf diese Terrassen, die Loos sehr wichtig waren, habe ich schon an seinem Haus Müller in Prag hingewiesen. Und wenn Sie dieses Haus sehen, die Ansichten des Hauses Scheu von 1912, das in einem Villenviertel steht, dann wird deutlich, was Loos wollte. Krasser kann man es eigentlich nicht mehr formulieren. Diese Terrassen waren für Loos keine Form um der Form willen, keine Kunst um der Kunstarchitektur um der Architektur willen, sondern Terrassen waren für ihn notwendig für ein neues Wohnen, für ein neues Lebensgefühl. Und er dachte, sozial eingestellt, wie er war, zunächst an das Kleinbürgertum, an den Arbeiter, der seinerzeit in einer Kärglichkeit zu leben hatte, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Loos schreibt: Es war immer meine Sehnsucht, ein Terrassenhaus für Arbeiterwohnungen zu bauen. Das Schicksal des Proletarierkindes vom ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule scheint mir besonders hart. Dem von den Eltern in die Wohnung eingesperrten Kinde sollte die gemeinschaftliche Terrasse, die eine nachbarschaftliche Aufsicht ermöglicht, den Wohnungskerker öffnen. Das klingt sehr modern und die Bedeutung, die das Terrassenhaus auch im Wohnungsbau dann gewonnen hat, ist nicht unwesentlich auf Loos zurückzuführen. Das Menschliche war sein Anliegen und das wollte er also nicht nur auf den Villenbau beschränkt wissen, sondern auch besonders auf den sozialen Wohnungsbau und auch auf andere Aufgaben, wie zum Beispiel ein Hotel. Rechts eine Gruppe von Wohnhäusern, 1923. Die Terrassen machen nachgerade das Charakteristische dieses Ensembles aus. Man kann sich ein angenehmes Wohnen gut vorstellen. Und man kann sich vorstellen, dass diese vielen Terrassen Loos Raumplanidee bzw. dessen Umsetzung weitgehend entgegenkommen. Das auslösende Moment für diese Terrassen war für Loos die Architektur in Griechenland und im Vorderen Orient. Und das Hotel links, auch 1923, sollte zwar an der französischen Riviera stehen, eine Art Idealprojekt, aber Loos nennt es Hotel Babylon, bezeichnenderweise. Und babylonisch könnte man es, wenn man an die Zikkurate denkt, an den Turm von Babel, an die hängenden Gärten der Semiramis, babylonisch könnte man die Architektur mit vielen Abstrichen natürlich schon nennen und Loos wäre wohl damit einverstanden gewesen. Hier das Bild eines griechischen Dorfes und ein Ausschnitt daraus. Diese schöne anonyme Architektur, die sich seit Generationen fast unverändert erhalten hat. Diese Häuser, diese Treppen, die Terrassen, die Folge von Außenräumen, diese sprechende Urbanität, hat Loos tief beeindruckt. Und ich meine, seine Wohnbebauung mit den Terrassen oder auch sein Prager Wohnhaus Müller spiegeln etwas von diesen Eindrücken wider. Und nun dieses Haus. Es könnte, wenn man nicht so ganz genau hinsieht, Bestandteil eines griechischen Dorfes sein. Es ist ein Haus von Loos, ein Projekt 1924, das er für den Schauspieler Alexander Moissi auf dem Lido von Venedig bauen wollte. Ein Haus, in dem sich, wie ich meine, der ganze Loos fokussiert. Die Terrassen, die Gestaltung des Äußeren, der Raumplan. Sie sehen, wie Loos die Fassaden, nochmals bewusst gesagt, wie er die Fassaden komponiert, eine Mittelachse etwa betont und dann wieder stört, wie er durch diese Störung die Axialität fast unkenntlich macht. Die eine Störung auf dem Bild links durch die an und für sich symmetrische Anordnung der Fenster, der aber zur ganzen Ordnung das Fenster oben links fehlt. Eine andere Störung durch das Herausbrechen des Dachgartens aus dem Kubus, das das Symmetrische, asymmetrisch macht. Oder wie Loos mit der außenliegenden Treppe der Härte des Kubus entgegenwirkt. Eine Störung, mit der er das Haus beim Betreten und Begehen erlebbar macht. Wie gesagt, eine Störung neben der anderen, gerade immer aber nur so stark, dass diese Störungen eben nicht störend ins Auge fallen. Das ist die Kunst. Loos hat die Architektur vom falsch angewendeten Ornament befreien wollen. An diesem Haus ist ihm das, wie ich meine, ohne Wenn und Aber gelungen. Keine Fuge zu viel, keine Nische, kein Erker. Und auch der Raumplan ist in diesem Haus natürlich umgesetzt, aber nicht gar so doktrinär wie in den Häusern Müller in Prag, Moller in Wien oder Zara in Paris, in denen sich, das ist meine Sicht und etwas respektlos formuliert, in denen sich vor lauter Raumplan der Bewohner verirren könnte. Das Haus Moissy also makellos, meinetwegen. Aber summa summarum ist es für die Qualität von Architektur nicht so wichtig, ob ein Haus makellos ist oder nicht. Was ist schon makellos? Wichtig allein ist, dass die Idee trägt. Und daran gemessen bildet Loos Werk einen Wendepunkt in der Geschichte der neueren Architektur, wovon er selbst völlig überzeugt war und das auch sehr selbstbewusst öffentlich verkündete. Man weiß, schreibt er 1929, also zu der Zeit, als das Haus Müller in Prag entstand, man weiß, dass das ganze Kunstgetue in der Architektur in allen Landen keinen Hund vom warmen Ofen lockt, dass der ganze Betrieb durch Bünde, sprich Werkbünde, durch Hochschulen, Professuren, Zeitschriften, Ausstellungen etc. keinerlei neue Anregung gegeben hat, sondern dass die gesamte Entwicklung im modernen Gestalten auf zwei Augen ruht. Und das sind die meinen. Adolf Loos, ein Außenseiter, ein Zukunftsweiser? Ich denke schon. Vielleicht ist es das. Die Fehler der Großen sind für den Fortschritt der Menschheit bedeutungsvoller als die Tugenden der Kleinen. Adolf Loos, ein Moralist. Seinem Pariser Bauherrn Tristan Tzara war ein Kater zugelaufen. Den nannte er Loos. Loos, weil er elegant, nobel und voll Weltverachtung war. Das war's.
Ganz herzlichen Dank, Herr Beuken. Sie sind zwar nicht wie ein Kater hier rumgestrichen im Wortsinn, aber ich glaube doch in der Tat. Herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Wir haben es hier montagsabends uns zur guten Sitte gemacht, die tollen Leute, die wir da haben, nicht einfach springen zu lassen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, ins Gespräch zu kommen, eventuell Fragen zu stellen. Und das dürfen Sie gerne tun. Und wenn Sie noch etwas nachdenken müssen und das nachhallen lassen müssen, dann stelle ich mal eine ketzerische Frage. Was machen denn die Maurer heute, wenn sie gar kein Latein mehr lernen müssen?
Die machen gar nichts, weil es in dem Sinne, wie Loos Maurer kennengelernt hat, diese gibt es heute nicht mehr. Ich kenne keinen Maurer, der noch heute imstande wäre, einen Bogen zu bauen oder ein Schornstein ohne Blechverwahrung. Habe ich in meinem Leben jedenfalls noch nicht erlebt.
Na dann. Ich wüsste ihn jetzt ein, aber den lasse ich mal zu Hause.
Ich lade mich gerade mal auf.
Eine Frage da hinten.
Hat Loos eigentlich jemals auch positive Kritik von sich hören lassen?
Hat Loos positiv kritisiert? Ich wiederhole für die Aufnahme, ja. Sonst haben wir das nachher nicht drauf.
Ich wüsste keine Quelle, doch wenige. Also seinen Kollegen Otto Wagner zum Beispiel, einen großen österreichischen Architekt seiner Zeit, von dem hat er sehr viel gehalten. Es gibt verschiedene andere Architekten und er hat das auch geschrieben und auch gesagt, aber sagen wir, wenn Sie es in Prozenten ausdrücken würden, würde ich sagen, 1-2%, der Rest ist Negativkritik. Und wenn Sie sich so in unserer Umwelt umschauen, würde ich sagen, hat er durchaus recht gehabt. Deswegen nennt er die ITEC ja auch Verbrecher und dem würde ich zustimmen. Ich spreche jetzt nicht von Konstanz, aber gehen Sie meine...
Alle Anwesenden ausgenommen, oder?
Genau, ich habe mir vorgenommen, nie eine Kritik an Konstanz zu äußern, weil es mir dann, oder weil es mir so gehen soll wie Donna Leon in Venedig, die dort ihre Bücher auf Italienisch nicht veröffentlicht, weil sie sagt, dann kann ich da nicht mehr leben. Und deswegen sage ich das hier auch nicht. Aber wenn Sie zum Beispiel auf die Reichenau gehen und die wirklich strahlende Landschaft, die innerhalb von wenigen Generationen geradezu vergewaltigt worden ist und an Hässlichkeit nicht mehr zu erbieten ist, oder wenn Sie in Wallhausen sind und nach Überlingen rübergucken und sehen, was sich da auf der Kuppe getan hat in den letzten Generationen, dann würde ich sagen, hat los mit seiner Meinung, dass die Architekten Verbrecher sind, Unrecht. Es sind Schwerverbrecher. Ja, bitte.
Ja, aber liegt nicht ein Verbrechen auch darin, dass Ihnen auch die Nachbarschaft einfach völlig wurscht ist und Sie einfach nur Ihr tolles Objekt sehen und Sie stellen es irgendwo hin, wo es nicht hinpasst?
Ist den Architekten das Umfeld egal, sie wollen nur ihre tollen Objekte ungeachtet des Drumrums in die Landschaft stellen?
Also das bezogen auf Loos trifft das nicht zu. Bei dem Haus Scheu zum Beispiel, dass dieses Terrassenhaus, was sehr hart wirkt und was ursprünglich freistehen sollte, hat Loos sich mit beiden Nachbarn, die auf der Seite wohnen, abgesprochen und sie haben das akzeptiert. Beim Haus Müller ist es ebenso. Was die Architekten insgesamt betrifft, die Architekten schafft, würde ich, oh, heikle Frage, antworte ich zweistufig. Otto Wagner, also ein wesentlicher österreichischer Architekt, das für die Nicht-Architekten jetzt gesagt, ist einmal aufgefordert, einen Aufruf zu unterzeichnen und wurde damit geködert, dass bereits 100 Architekten unterschrieben hätten. Und daraufhin hat er trocken geantwortet, so viel gibt es in Österreich gar nicht. Wenn ich das auf unsere Gegend umsetze, dann würde ich sagen, die wenigen Architekten, die Otto Wagner nicht meint, die fragen die Nachbarn. Die große Masse aber, die das zu verantworten hat, was ich eben genannt habe, Reichenau, Wallhausen, die gesamte Umgebung, oder man kann es ja vielleicht, gucken Sie sich mal die Autobahnbegleitarchitektur in Italien an, das ist ein noch schöneres Beispiel, da würde ich sagen, trifft es genau zu. Da fragt keiner was, sondern das sind die Renditeschieber. Darum geht's.
Kennen Sie
Kreuzlingen?
Ich kenne Kreuzlingen und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man da etwas Positives sagen kann. Denn Kreuzlingen ist ein Ort, also lagern Sie mich jetzt bitte nicht auf die Baugeschichte fest. Ich habe da zwar gelegentlich mit zu tun gehabt, aber die Kreuzlinger kenne ich nicht. Aber es ist ein Ort, den ich, als ich hier zum ersten Mal herkam vor 30 Jahren, eher als eine Art Unort empfunden habe. Ich habe eigentlich überhaupt nicht sehen können, dass dort irgendeine eine Mitte ist. Was sich in dieser Stadt aber in kurzer Zeit in der Hauptachse, ich glaube, sie heißt Konstanzer Straße, getan hat und auch dem Bereich des Bahnhofes, das ist sagenhaft, wenn man es vergleicht mit dem, was in Konstanz passiert. Und deswegen ist Kreuzlingen für mich ein gutes Beispiel, weil da in einer, wie ich finde, fast auswegslosen Situation eine wirklich gute Architektur steht. Also die Leute, die das gemacht haben, die würde ich zu den 100 zählen, die Wagner gemeint hat. Soweit zu Kreuzlingen. Sind Sie Kreuzlinger?
So, ich sehe keine Zuckung mehr in Richtung Frage. Sie haben Karl Kraus zitiert, das möchte ich gerne auch zum Abschluss tun. Der liebste Satz, mir der liebste, von Karl Kraus. Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Ich glaube, wir haben das Gegenteil erlebt. Wir haben heute einen gedankenreichen Vortrag gehabt und auch die Fähigkeit bewundern können, diese Gedanken in Worte zu fassen. Herzlichen Dank, Herr Beuken. Nächste Woche haben wir den Schriftsteller Karl-Heinz Kluge zu Gast, der uns etwas über Hans Zischler erzählen will. Vielleicht sind Sie auch dabei. Viel Vergnügen für den Restabend. Dankeschön.